Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Auf diesen Tag haben nicht wenige Wiesbadener lange gewartet, allen voran natürlich der Bauherr mit seiner Frau Sonja. Auf den Tag, an dem das Museum Reinhard Ernst an der Wilhelmstraße Nummer 1 eröffnet wird. Am 23. Juni ist es endlich soweit. 2 Jahre später als ursprünglich geplant, bald 5 Jahre nach Baubeginn. Jetzt, vor dem großen Tag, einem glanzvollen Tag auch für Wiesbaden, widmet die Blaue Stunde diese Sendung dem Bau des japanischen Architekten Fumihiko Maki und seinem Bauherrn Reinhard Ernst. Reinhard Ernst, all's well that ends well, um mit Shakespeare zu sprechen, Ende gut, alles gut. Dennoch, hatten Sie manchmal schlaflose Nächte?
Ja, schlaflose Nächte sicher ab und zu, aber ich hatte mit absoluter Sicherheit schlaflose Tage. Nein, die Tage waren ausgefüllt, das kann man sicher sagen, die letzten 5 Jahre.
Ausgefüllt?
Ausgefüllt heißt letzten Endes, dass man jeden Tag ein paar Stunden am Bau verbringt, dass man anschließend ins Büro kommt und Briefe schreiben muss, Mails schicken muss, weil irgendwas nicht funktioniert. Und da hat man sich gewöhnt. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir tatsächlich fertig sind. Es war schon sehr anstrengend und ich bin froh, dass wir so weit sind, wie wir heute sind.
Viele Wiesbadener, die beobachtet haben, wie der Bau wuchs und stillstand, weiter wuchs und wieder stillstand, wie die Eröffnung geplant wurde und dann verschoben werden musste und nochmal verschoben wurde, die waren alle voller Anteilnahme. Lassen Sie uns doch bitte noch einmal davon sprechen und dann nie wieder, ich verspreche es. Was war das Ärgerlichste in der langen Bauzeit, mit dem Sie sich abfinden mussten?
Ja, zum einen mal das, was Sie gerade beschreiben, Stillstand, das war eine Wahrnehmung von außen. Im Inneren war das aber nie der Fall. Das heißt, es ist immer gearbeitet worden. Das hat man von außen einfach nicht wahrgenommen. Die größte Herausforderung war einfach, dass wir uns selbst hohe Ziele gesetzt haben. Wenn ich sage hohe Ziele, meine ich damit, dass wir auf Qualität geachtet haben, dass wir auf Präzision geachtet haben, dass es so wird, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das war einfach die größte Herausforderung, weil wir festgestellt haben, dass es kaum noch jemanden gibt, der das umsetzen kann. Das bedeutet, wir haben heute nicht mehr die Qualität der Handwerker, wir haben nicht mehr die Aufsichten, die dafür sorgen, dass alles so gemacht wird, wie es in der Planung ist. Und das hat eigentlich hauptsächlich dazu geführt, die Pandemie, auch der Ukraine-Krieg, das hat schon ab und zu mal vielleicht eine kleine Verspätung, aber das Hauptproblem war einfach, dass die Qualität in der Form nicht in der Zeit umgesetzt werden konnte. Und wir bauen nun mal ein Museum und keinen sozialen Wohnungsbau. Und wer schon mal gebaut hat, der weiß, was es bedeutet. Und ehrlich gesagt, ein Museum habe ich auch noch nicht gebaut und ich habe mir das auch nicht so vorgestellt. Aber wir sind ein Stück schlauer jetzt und beim nächsten Museum wissen wir es besser.
Also, um das damit abzuschließen, Ende gut, alles gut?
Ja, so kann man sagen, das ist immer so. Ende gut ist alles gut, wobei ist es noch nicht alles gut. Wir haben noch vieles zu tun und es wird auch im Nachhinein noch das eine oder andere, denke ich mal, nachgebessert werden müssen. Da schaffen wir gar nicht alles bis zur Eröffnung. Aber das kann man auch später machen. Aber wir haben ein Auge drauf, es ist noch nicht alles gut.
Bevor wir uns mit Reinhard Ernst im Museum umschauen und erkunden, mit welcher Haltung ein solches Projekt überhaupt zu bewältigen ist, gehen wir zurück in den April 2018 zu einer blauen Stunde mit dem leidenschaftlichen Bildersammler, der wenige Monate zuvor das Okay der Stadt für seinen Museumsplan bekommen hatte. Und die Frage war, wann fing Ihr Interesse an der Kunst an, Herr Ernst?
Ja, ich kann mich an die Anfänge erinnern. Das war etwa Anfang der 80er Jahre. Ich war sehr oft durch den Aufbau meiner Firma unterwegs, weltweit. Und was macht man, wenn es am Wochenende mal regnet? Man geht in ein Museum. Und so habe ich im Laufe der Zeit meine Liebe zur Kunst entdeckt und meine Sammeltätigkeit begann auch etwa Anfang der 80er Jahre, als wir zu Hause unser Haus gebaut, als wir unser erstes Haus gebaut haben und die Wände noch alle unbehängt waren. Und
Ich habe damals begonnen, Bilder für mich zu sammeln. Und Sie wissen, Sammler wird man nicht oder nimmt man sich nicht vor zu werden, sondern Sammler wird man dann, wenn man plötzlich keine Wände mehr hat, um die Bilder zu hängen. Und das kam bei mir etwa so um 2000, als ich dann festgestellt habe, du brauchst diesen Raum, um deine Sammlung unterzubekommen. Und da habe ich gemerkt, du bist Sammler. Und und seit der Zeit hat sich das extrem, ich sag mal, verfestigt. Und ich bin leidenschaftlicher Sammler geworden. Und speziell die Kunst, die ich eben liebe, nämlich die Kunst nach, die abstrakte Kunst nach 45, bezogen auf europäische, japanische und amerikanische Künstler.
Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben, sich für Kunst zu interessieren?
Ja, ich war über 40. Und das ist also auch einer der Gründe, warum wir in unserem zukünftigen Museum etwas für Kinder machen wollen, damit die nicht auch erst mit 40 an Kunst herangeführt werden.
Was hat Ihnen denn, als Sie 40 Jahre alt waren oder über 40 Jahre alt, was hat Ihnen denn dann besonders gefallen?
Das kann ich gar nicht mal sagen. Was ich von Anfang an eben für gut fand, war die abstrakte Kunst. Das hat sich nie verändert. Natürlich gucke ich mir auch Caravaggio an oder ich gucke mir viele andere, Albrecht Dürer beispielsweise, wunderbar. Aber die Liebe gehört eigentlich der abstrakten Kunst. Das hat sich schon relativ früh herausgestellt und meine Sammlung besteht heute ausschließlich aus abstrakten Werken.
Können Sie definieren, was Ihnen da besonders gefällt?
Das kann ich nicht. Ich kann Ihnen nur eins sagen, mich interessieren extrem die Farben. Und das Schöne ist bei der abstrakten Kunst, man muss sich nichts vorstellen, was man sieht, sondern man kann sich sein eigenes Bild machen. Und das ist der Riesenvorteil. Man muss es nur wissen und sehen, dann wird einem auch abstrakte Kunst gefallen.
Also Sie haben dann Ihr erstes Bild gekauft. Was war das?
Das war ein Karl Otto Götz. Das war eine Gorch. Und danach kam sofort ein Hubert Berg, den Sie hier in meinem Raum sehr gut vertreten sehen.
Und Sie hatten glücklicherweise auch die finanziellen Möglichkeiten, dann schon so richtig einzusteigen?
Nein, die hatte ich damals nicht. Das waren die ersten Bilder, die ich gekauft habe. Das waren jetzt keine Öl-auf-Leinwand-Gemälde, sondern das waren Zeichnungen, das waren Skizzen, das war auch mal ein kleines Ölgemälde, aber die haben nicht mehr als 1000 D-Mark damals gekostet. Und das heißt, ich habe eben auch klein angefangen.
Und dann waren Sie angefüttert, dann ist das Jagdfieber erwacht oder wie?
Ja, das passiert einfach, man kann keinen Zeitpunkt nennen, das passiert einfach irgendwann mal. Wenn man sich mehr um die Künstler kümmert, sich mehr dafür interessiert, da merkt man, was sie alles geleistet haben und dann beginnt automatisch auch mal so eine Sehnsucht danach, diese Künstler, die eigentlich zu bringen, zu zeigen, was eigentlich nach dem Krieg hier bei uns in Deutschland passiert ist. Und dafür gibt es ja sehr viele. Karl Otto Götz ist einer der Großen. Hubert Berg ist einer der Großen, aber kaum Bekannten. Und das liegt mir eben sehr am Herzen und es hat sich im Laufe der Zeit auch herauskristallisiert, mich dieser Künstler anzunehmen und denen auch einen guten Platz in einem Museum oder in einem Museum zu geben.
Soweit also der kurze Rückblick auf 2018. Und jetzt geht's mit Reinhard Ernst in die Räume, mit denen er Besucher verblüfft. Vor kurzem durfte ich an einer Führung mit Ihnen durch Ihr Museum teilnehmen. Sie begann im Heizungskeller. Warum führen Sie Besucher so gerne genau dorthin?
Um einfach zu zeigen, was es bedeutet, ein Museum zu heizen und zu klimatisieren. Und wenn man es einmal gesehen hat, dann denkt man, man ist auf dem Schiff. Und wenn man die 60 Meter lange, Keller, Teil des Untergeschosses, wo nichts anderes als die Lüftungsanlagen stehen, Wärmepumpen stehen, dann ist es schon was Besonderes. Und wir wollen damit nur sagen, wie viel Aufwand wir betrieben haben, dieses Museum so zu gestalten, wie man es heute gestalten kann.
Ich habe einen gewissen Stolz bei Ihnen wahrgenommen. War das falsch?
Also Stolz ist bei mir ohnehin das falsche Wort, weil Stolz kenne ich nicht.
Zufriedenheit.
Zufriedenheit, das kommt eher hin. Und Zufriedenheit, dass man es schon mal hat. Ich meine, wir müssen ja wirklich sehen, ob sich alles bewährt. Wir haben ja vieles geplant und vieles so gemacht. Nur, das Museum hat ja die Bewährungsprobe noch nicht bestanden. Ich meine, wir werden am 23., am Tag der Öffnung, werden wir ich denke, möglicherweise ein paar tausend Leute haben, dann sieht man mal, wie die Regulierung der Lüftung, wie die Regulierung der Wärme oder der Kühle in dem Fall erfolgt. Und dann können wir sagen, es funktioniert nicht. Ich bin guter Hoffnung, dass es funktioniert, aber ja, ich habe schon so viel gesehen jetzt hier in unserem Museum, was eben nicht funktioniert hat, deshalb immer mit vorsichtigem Optimismus.
Was ist das Spezifische nochmal an dem Keller? Alle Teilnehmer waren ziemlich beeindruckt von dem, was Sie gesagt haben.
Ja, das hängt damit zusammen, dass wir nicht eine Lüftungsanlage haben, sondern dass wir drei Lüftungsanlagen haben, die auf 12 verschiedenen Bereichen verteilt ist. Normalerweise hat man in einem Museum oder in einem Haus, was gekühlt oder beheizt wird, eine Zentrale für alles und wir haben drei. Das bedeutet, das haben wir deshalb gemacht, um den Wirkungsgrad der Anlage zu erhöhen. Das bedeutet, immer gegen 100 zu fahren, gegen 100% zu fahren. Und damit erreichen wir, dass wir hinsichtlich der Kosten, die wir für die Kühlung aufbringen müssen, einfach optimal aufgestellt sind. Das bedeutet, wir kühlen ja über Wärmepumpen, über Strom. Das heißt, wir nutzen die Solarenergie auf dem Dach. Wir nutzen die Energie, die wir bekommen von der SWE, sogenannten grünen Strom. Und wir nutzen zur Not auch dann, wenn es nicht mehr reicht, die Fernwärme der Stadt Wiesbaden. Das bedeutet, wir haben die Anlage optimal ausgenutzt. Und das kann man nur, wenn man so viel auch platzmäßig investiert, wie wir das gemacht haben. Und das wollen wir den Leuten zeigen, dass ein Museumsbau oder ein Bau wie unserer nicht einfach mal dorthin gestellt wird. Und da kann man sich auch vielleicht überlegen, dass man ja akzeptieren muss, dass es manchmal etwas länger dauert. Und wenn man von außen, sieht man sowas ja nicht, wenn man von außen schaut und denkt, naja, da passiert nichts, da ist viel passiert. Und ja, deshalb auch immer den Blick hinter die Kulissen, das heißt den Blick, wie Sie sagen, in den Keller.
Und auffällig war bei allen auch immer wieder Ihre Aufmerksamkeit für alles und jedes, und die Freude am Detail, an der kleinsten Kleinigkeit. Hat diese Haltung Ihr Arbeitsleben überhaupt bestimmt? Sind Sie immer schon so gewesen? Oder haben Sie die Erfahrung gemacht, dass es sich auszahlt, sich wirklich um alles zu kümmern?
Beides. Zum einen, glaube ich, habe ich diese Haltung immer gehabt. Ich habe meine Firmen aufgebaut mit dieser Haltung. Und die habe ich immer gelebt. Und ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass ich anders an Bauwerke herangehe, wie hier bei uns. Egal, ob ich ein Einfamilienhaus für mich baue oder ein Museum. Für mich ist das Museum, hat es die gleichen Anforderungen wie auch ein hochqualitatives Einfamilienhaus. Und an der Haltung hat sich nichts geändert. Ich glaube, die habe ich immer gehabt und habe sie hier einfach, ich sag mal, ausgelebt.
Können Sie ein Beispiel erzählen, das Ihre Perfektion gut beschreibt? Und ist es manchmal auch Pingeligkeit?
Also Pingeligkeit ist es nie. Es liegt für den einen, für denjenigen, der es macht, für den Handwerker, mag es pingelig sein. Also wenn ich jetzt sehe, dass beispielsweise ein Teil gestrichen worden ist und ich sehe, wie die Farbe an den Kanten Wulste aufweist, dann sage ich, okay, das kann nicht sein. Und dann macht der Handwerker das zweimal und beim dritten Mal ist es immer noch nicht gut. Dann sagt der, es ist pingelig. Und ich sage, das ist keine gute Arbeit. Also da unterscheiden sich die Geister und manche Menschen, die hier bei uns am Museum arbeiten, die sind einfach nur, ich sage in Anführungszeichen, normale Arbeit gewohnt. Die sind nicht mehr gewohnt, wirklich so zu arbeiten, wie ich es von tatsächlich, es hört sich komisch an, aber von früher noch kenne.
Wie haben Sie denn die Handwerker bei Laune gehalten?
Einfach gut behandelt. Also ich bin, auch wenn ich durchs Gebäude gehe, ich rede mit den Handwerkern, frage, wie es ihnen geht, schaue auch mal hin und sage, pass mal auf, also das ist ja noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das passiert oft, weil, und ich erwarte das auch von den Leuten, die am Bau tätig sind, also von den Firmeninhabern, von der Bauleitung, dass die mal durchs Gebäude gehen, mit den Leuten reden und auch darauf aufmerksam machen. Darauf aufmerksam machen, dass was nicht stimmt, geht natürlich nur dann, wenn ich selbst auch sehe. Und diese Sehen, das muss ich Ihnen sagen, das hat extrem nachgelassen. Ich habe manchmal schon das Gefühl, die müssten alle mal zum Augenarzt.
Oder zur Fortbildung.
Oder zur Fortbildung im Handwerkswesen, ja, das kann auch sein.
Sie haben auch vor, die Handwerker alle einzuladen?
Ja, das machen wir generell auch nach der Eröffnung. Denn viele Handwerker fragen, ob sie mal kommen dürfen. Ich sage, natürlich dürft ihr kommen. Ihr sollt sogar kommen, um zu sehen, das ist auch schön geworden, was ihr gemacht habt.
Wie muss man strukturiert sein, um diese Zeit eben durchzuhalten? Was muss man im Auge haben, nämlich ein bestimmtes Ziel? Und man muss einen bestimmten Qualitätsehrgeiz haben.
Das ist so, da haben Sie absolut recht. Ohne Qualitätsehrgeiz funktioniert es nicht. Jetzt ist es so, dass ich den Qualitätsehrgeiz aus meiner Natur habe, so erzogen worden bin und auch letzten Endes meine Firmen so aufgebaut und geführt habe. Und das hat mir hier mit absoluter Sicherheit geholfen. Das bedeutet, dass vieles, was ich früher schon alles gemacht habe, habe ich hier wieder gemacht. Das heißt, ich wusste schon, wie was funktioniert und das Qualitätsstreben war da. Und dass man das Durchhaltevermögen hat, das muss man als Unternehmer haben. Wissen Sie, wenn ich das nicht gehabt hätte, hätten wir heute kein Museum hier.
Einen hohen Stellenwert hat bei Ihnen auch das Thema Nachhaltigkeit.
Ja, das ist so.
Woran merkt man das im Museum?
Das Schöne ist, Sie merken es nicht. Aber ich kann Ihnen ein paar Beispiele nennen. Die Klimaanlage beispielsweise. Wir haben eigentlich alles gemacht, was man heute grün machen kann. Jetzt sagt man, okay, wir haben Beton gebaut. Beton ist schwierig, ja, aber das ist wahr. Solange es uns heute noch nicht gelingt, Gebäude wie dieses zu bauen aus Holz, das können wir heute noch nicht. Irgendwann wird das vielleicht mal machbar sein. Solange müssen wir mit Beton leben. Und das haben wir auch gemacht. Und wir haben versucht dann auch letztlich hinsichtlich der Verglasung dafür zu sorgen, dass nicht viel Wärme reinkommt, das heißt, dass das weniger gekühlt wird. Es gibt also nichts, woran wir nicht gedacht hätten, was man heute machen kann, um ein Gebäude so nachhaltig wie möglich zu bauen. Ich wüsste keinen einzigen Punkt, den wir heute verändern müssten, um nachhaltiger zu werden. In 5-6 Jahren könnte es sicher anders sein. Da gibt es möglicherweise andere Solarkollektoren und da muss man sehen, was man dann tut. Aber derzeit haben wir uns in keiner Weise irgendetwas vorzuwerfen. Wir bauen so nachhaltig, wie es derzeit überhaupt machbar ist.
Aber Sie denken nicht an Nachrüstung?
Nein, wir denken derzeit nicht an Nachrüstung, weil wir das Beste genommen haben. Also es gibt nichts zum Nachrüsten derzeit. Und wir haben alles optimal gestaltet und auch optimal gebaut. Das heißt nicht, dass wir in 5-6 Jahren feststellen, dass was ganz anderes gibt, was uns beispielsweise noch mehr Energie spart. Dann denkt man vielleicht darüber nach, etwas umzurüsten. Das kann ohne weiteres passieren.
Sie sind ja Perfektionist.
Naja, wie wir sagt man, ich selbst fühle mich nicht so. Für mich ist das alles normal und mich wundert das schon manchmal, wenn ich eine Fuge auf dem Boden sehe und die Fuge ist schief und ich sage, die ist gerade, dann sagt man, ich wäre Perfektionist. Also bei allem, was recht ist, ich glaube nicht, dass ich das in allen Bereichen bin.
Nein. Ja, darüber können Sie gar nicht lachen.
Nein, aber ich muss auch nicht weinen darüber.
Sie hatten nicht nur das Museumsgebäude im Blick, sondern genauso den Außenbereich und die Zufriedenheit der Nachbarn. So haben Sie Bäume setzen lassen, die schon eine bestimmte Wuchshöhe haben, damit die Nachbarn auch entschädigt werden, dass sie so lange auf eine Baustelle gucken müssten.
Ja, also ich muss erst mal sagen, wir haben bis auf eine Ausnahme mit Nachbarn wirklich, wir haben sehr gute Nachbarn, ja, muss ich wirklich sagen, die vieles mitgemacht haben und auch sehr, letzten Endes heute auch zufrieden sind, dass es so ist, wie es ist. Aber wenn Sie schon mal die Nachbarn ansprechen, es geht eigentlich hier um viel mehr. Es geht ja darum, dass wir auch versucht haben, dieses Museum in das Stadtbild einzubetten. Und das ist dem Architekten hervorragend gelungen. Dazu gibt es auch Führungen, aus denen man dann heraushört auch, wie das Gebäude überhaupt gebaut ist, wie die Achsen sich verhalten und. Also wie das Gebäude gebaut ist, ist schon eine Hommage an die Umwelt, das kann man schon sagen. Also an das Umfeld. Dass wir grün darum, das war für uns immer klar. Wir wollten das alles so stehen, wie es irgendwann mal vielleicht gewesen wäre. Das bedeutet, wir haben Bäume reingebracht, die schon dort hätten 15 Jahre stehen können, beziehungsweise über 20 Jahre stehen können. Wir haben Pflanzen reingebracht, die schnell grün werden. Wenn Sie die Hainbuche sehen, die vorne um die Ecke bei Göllners angepflanzt worden ist, wie wunderschön die heute steht. Wenn Sie unseren Ahorn im Gebäude sehen, die sieht aus, als wären die schon alle 20 Jahre dort. Aber genau das war unsere Planung. Wir wollten keine kleinen Bäumchen haben. Wir wollten, dass man das Gebäude wahrnimmt, als würde es schon immer dort stehen. Und das ist auch schön gut gelungen. Und unsere Nachbarn selbst danken es uns auch und haben selbst Spaß daran. Und ja, jeder hat Freude daran. Ich glaube, das ist gut gelungen.
Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel, das in vielerlei Hinsicht zum heutigen Thema passt. Miles Davis und Blue in Green. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Reinhard Ernst, dem Stifter des neuen Museums für abstrakte Kunst in Wiesbaden. Wenn Sie sich das Gesamtkunstwerk jetzt angucken, was ist Ihnen richtig gut gelungen?
Ja, ich glaube, dass man die Verbindung von innen und außen sehr schön gelungen hat. Wenn man außen das Gebäude sich ansieht, wirkt es hier erstmal sehr massiv. Das kommt durch auch unseren Granit. Innen ist es extrem hell und das ist etwas, was man von außen gar nicht wahrnehmen kann. Man muss also reingehen, um zu sehen, mit wie viel Licht das Museum ausgestattet ist. Und das ist etwas, was niemand erwartet, wenn man reinkommt. Wir haben die Fassade, glaube ich, so gestaltet, dass sie in den Himmel wächst. Wir haben beispielsweise oben keine Attika drauf. Die hätte das Bild zerstört. Das ist etwas, was wir relativ schnell gesehen haben. Dort oben will ich keine Attika sehen. Und demzufolge haben wir alles, die Wasserführung, alles nach innen verlegt. Mit viel Aufwand, es war mit viel Mühe, mit viel Ärgernis, weil die Handwerker sowas noch nie gemacht haben. Also haben sie es zum ersten Mal gemacht und haben uns auf alle möglichen Dienforderungen aufmerksam gemacht, die wir hier nicht mit erfüllen. Aber das hat alles nichts genutzt. Wir haben es so gemacht, wie ich es wollte und basta.
Eine Attika heißt?
Eine Attika heißt, dass man oben auf den Stein eine Abdeckung aus Blech draufsetzt und damit praktisch das Gebäude nach oben hin begrenzt. Aber genau das war das, was ich nie wollte. Das Gebäude muss in den Himmel wachsen. Wenn Sie heute mal hochschauen in den Himmel, sehen Sie nicht, was es begrenzt. Sie sehen die Steine nach oben tragen und keine Kappe oben auf den Stein. Das ist nur ein kleines Beispiel von vielen, wo wir einfach früh genug eingegriffen haben und auch Veränderungen durchgeführt worden. Und das führt auch möglicherweise hier und da zu Zeitablaufveränderungen.
Dann kommen wir mal dazu, was hängt und was hängen wird, also jetzt der ersten Ausstellung. Sie haben mal gesagt, Sie wollen alle Ihre Highlights aufhängen, das ist ja klar. Welches sind die Highlights?
Also zum einen habe ich gesagt, dass ich Highlights aufhänge, nicht alle. Alle Highlights können wir nicht aufhängen.
Geht ja gar nicht, Sie haben ja so viele.
Wir haben en masse Highlights und wir haben 60 Stück hier ausgesucht. Das heißt Kuratorin, Direktor und ich habe dann natürlich auch mal Senf dazugegeben. Die ersten 60 sind schon Highlights, aber wir haben von der Sorte noch, wir können mehrere Hängungen machen. Das bedeutet, auch die zweite Hängung kann man heute schon sagen, das wird einen Wow-Effekt haben, so wie die erste auch. Es sind 60 Bilder, jedes einzelne Bild ist ein Highlight für sich.
Welche Highlights erzählen Sie? Ein paar davon nennen Sie.
Ja, beispielsweise, wir haben einige Bilder hängen von meiner Lieblingskünstlerin Helen Frankenthaler beispielsweise. Wir haben unsere Leute nennen es Kathedrale, also die über zwei Stockwerke gehenden Raum. Dort hängen natürlich wahnsinns hohe Bilder, große Bilder, das sind 6 oder 7, die den Raum ausfüllen und das ist einfach ein Highlight für sich. Das sind vorwiegend amerikanische Künstler, in dem Fall Amerikaner mal Nummergröße. Ja, und die passen wunderschön in diesen Raum, aber dazu kommen auch Deutsche wie Karl Otto Götz beispielsweise, auch ein Hubert Berke ist dabei, auch einer, die beiden sind meine deutschen Lieblingsmaler. Und wir sind quer über die Erdteile. Wir haben Japan, Amerika und Deutschland, Frankreich, also Europa. Wir sind sehr, sehr gut verteilt und aus jedem Bereich werden Sie was Besonderes hängen sehen.
Ihre Lieblingsmalerin Helen Frankenthaler. Was gefällt Ihnen an Frankenthalers Bildern so gut?
Na gut, Frankenthaler ist eine besondere Künstlerin, die ja als erstes sogar etwas erfunden hat. Sie hat ja versucht, oder sie malt ja ihre Bilder, ohne dass man sie grundiert. Das bedeutet, die Farbe durchdringt die Leinwand, sodass man manchmal von der Hinterseite aus, so habe ich ihr erstes Bild wahrgenommen, von der Rückseite aus, wo man auf der Rückseite die Farbe gesehen hat. Und ich wusste gar nicht. Ich habe gesagt, das ist aber interessant, bis ich dann gesehen habe, das ist die Rückseite des Bildes. Sie stellt Farben her, die keine herstellt. Sie hat Orange, sie hat himmelblau. Sie hat Farben, die nur sie, das heißt, sie hat sich selbst gefertigt, herstellt. Und sie hat die, ja, sie hat eigentlich was, etwas zur Perfektion gebracht, was viele in der Form gar nicht können, oft gelernt haben, aber nie erreicht haben. Das ist im Rahmen der Farbfeldmalerei. Farbfeldmalerei sind große Farbflächen, wo dann Farben aufeinanderstoßen, dafür zu sorgen, dass die Farben nicht überlappen, dass die Farben gegeneinander stoßen. Das bedeutet, ich muss genau wissen, wie verläuft die Farbe, bis zu welchen, läuft die bis zur Grenze oder geht die sogar drüber. Das heißt, in dem Moment, wo ich zu viel Farbe habe, habe ich eine Überlappung. Und das hat sie sehr, sehr gut bei ihrer Technik im Griff gehabt und wie keine andere. Und wie gesagt, auch die großen Farbflächen, die sie macht, riesige Bilder, das ist etwas Besonderes und sehen einfach toll aus. Sie werden sehen bei uns im Museum. Wir haben über 40 Werke von ihr und wenn es machbar ist, noch das eine oder andere zu erwerben, dann versuchen wir das auch. Ist ein bisschen schwierig, weil die Preise extrem angestiegen sind und man für Bilder, die ich früher gekauft habe, heute das Zehnfache zahlt. Und dann muss man sich schon überlegen, ob man dafür nicht einen anderen jungen Künstler kauft.
Sie haben auch einen Raum für Frank Stella.
Ja.
Der gerade gestorben ist.
Der gerade gestorben ist. Das ist sehr, wir hätten ihn ja gerne eingeladen. Er war schon längere Jahre krank. Das habe ich ja selbst mitbekommen. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen. Er hatte auch einen Termin und den musste er kurzfristig absagen, weil es ihm nicht gut ging. Frank Stella ist einer der Künstler, der, glaube ich, gerade die Skulpturen, wenn ich an die Moby Dick-Serie denke, wahnsinnig in den Vordergrund geschoben hat. Und wenn man unsere Skulpturen sich ansieht, die bis zu 1,35 in den Raum, mehrdimensional in den Raum ragen, dann ist es was Besonderes. Und ich habe ihn schon immer gemacht. Nicht nur seine Leinwände, sondern hauptsächlich auch seine Skulpturen. Und das war für uns von Anfang an, vom ersten Tag an, da wollte ich einen Raum haben, der mit Tageslicht belichtet wird und in dem Skulpturen hängen, an der Wand hängen, genauso wie sie heute hängen. Also das, was man heute hängen sieht, das hängt in meinem Kopf schon seit 5 Jahren. Und wenn man sie heute sieht, man sieht, dass man vorne die Wand aus Glas hat, damit es von außen fast aussieht wie ein Aquarium, dass man reinschauen kann, rausschauen kann. Das sind dann Blickachsen, die man nie hätte, wenn man nicht eine Glaswand mit all den Problemen, die eine F90-Wand, also eine Feuerschutzwand mit sich bringt. Aber auch das werden Sie sehen. Sie werden die Skulpturen schon von 20 Meter Entfernung wahrnehmen, weil sie extrem farbig sind und einfach toll aussehen.
Es ist Ihnen, das haben Sie ja gesagt, immer auch um die Kinder gegangen. Dass die Kinder in Ihr Museum kommen, dass sie spielen können, dass sie kreativ sein können, dass sie sich austoben können mit Farben oder am Rechner, wie auch immer. Es gibt eine bunte Glaswand von Katharina Große und dahinter ist dieser Raum für Kinder. Erzählen Sie uns von diesem Raum.
Guter Raum. Für Kinder ist hier entstanden aus einer Philosophie. Und diese Philosophie heißt, dass man die Kreativität von Kindern wecken sollte, weil wir sie in der Wirtschaft brauchen. Also wenn Sie so wollen, ist es als Mittelständler ist es ein Bestreben, Menschen zu haben, die kreativ sind. Und wenn Sie 100 Leute haben und Sie haben 5, die kreativ sind, dann ist es sehr viel. Aber gerade die Kreativität hält uns ja am Leben. Damit meine ich nur mal beispielsweise die Kreativität von Handwerkern. Und wenn Sie sehen, wie kreativ manche sind, um ein Ziel zu erreichen, dann ist das schon auch fast manchmal Kunst. Und was ich sagen will, ist, wir brauchen die Kreativität. Also wie schaffen wir das? Wie können wir die Kreativität wecken? Und da haben wir uns schon früh genug etwas ausgedacht, was es derzeit in der Form zumindest in Deutschland noch nicht gibt. Nämlich, dass wir auf Rechnern, auf Bildschirmen, auf Touchscreens Farbe erzeugen können, durch Berühren Farbe erzeugen können. Wir können Figuren erzeugen. Wir können den Kindern eine Vorlage geben und sagen, okay, pass auf, so könnt ihr versucht das mal zu machen. Das heißt, ich muss erstmal versuchen, wie bekomme ich die Farbe? Wie bekomme ich die Figur rein? Das heißt also, man lernt den Kind oder man versucht den Kindern beizubringen, mach das mal das und überleg mal, wie du das am besten machst. Das heißt, wir versuchen, die Kreativität herauszukitzeln. Und das versuchen wir ganz ohne Farbe, ohne tatsächliche Farbe, sondern nur über Elektronik. Das, was die Kinder heute ohnehin gerne machen, sie spielen doch gerne, nicht wahr? Sie spielen gerne am Computer, sie spielen gerne am Handy. Und genau das können sie hier übertragen. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen eigentlich die Vormittage ausschließlich für Kinder und für Schulen das Museum öffnen. Und das tun wir auch. Wir beginnen um 8 Uhr und Schulklassen können ab 8 Uhr kommen. Und bis um 12 Uhr gehört das Museum den Kindern. Austoben, das würde ich jetzt mal eingrenzen wollen. Also wir wollen nicht, dass die Kinder sich austoben, sondern wir wollen, dass die Kinder sich ausspielen und sie wollen sich an den Geräten austoben.
Ja. An den Geräten austoben,
ja.
Klar.
Ja. Ja.
Ich habe auch nicht gemeint, dass sie im Raum rumrennen.
Naja gut, aber dafür muss man auch sorgen, dass es nicht passiert. Ja. Ich meine, man muss den Kindern ab und zu schon mal sagen, dass man in einem Museum ist und sich nicht auf dem Spielplatz befindet. Aber ich glaube, das werden die Lehrer wohl auch tun und unsere Pädagogen.
Auf jeden Fall klingt das toll. Und die Frage ist, ob Erwachsene auch mal da rein dürfen in diesen Raum.
Ja, selbstverständlich. Den Raum kann man auch mieten. Wir haben ja die Möglichkeit, dass wir unseren Maki-Forum vermieten und damit auch den Mietern anbieten, sich diesen Raum anzusehen und dann auch mal für eine Stunde oder so selbst mal zu probieren. Mal gucken, ob die Kinder, wer das besser kann, die Eltern oder die Kinder. Ich kann Ihnen heute schon sagen, wer das besser kann, nicht die Eltern.
Ach ja.
Ja.
Herr Ernst, wie tickt ein Unternehmer? Nach Beendigung des Projekts, des Aufatmens und der Freude, wartet die nächste Herausforderung schon?
Also jetzt bin ich erstmal froh, wenn wir das wirklich so fertiggestellt haben, wie ich es möchte.
Ja klar, aber sagen wir mal im Juli. Ab Juli
ist
die Eröffnung gelaufen.
Da mache ich erstmal Urlaub, sage ich Ihnen. Das mache ich erstmal Urlaub. Und dann, das habe ich mir fest vorgenommen. Und im Urlaub, dann muss man mal sehen, was sich tut. Natürlich hat man schon das eine oder andere im Kopf, aber das sind Sachen, worüber man noch nicht redet, weil sie noch nicht ausgegoren sind. Und man wird ja auch älter, in dem Moment wird man auch etwas langsamer, vielleicht auch im Denken. Ich bin froh für jede Herausforderung.
Reinhard Ernst, vielen Dank.
Gern geschehen.
Was Reinhard Ernst sich wünscht, sind viele Besucher. Er ist sich sicher, dass viele Gäste aus Amerika und Japan anreisen werden. Willkommen sind übrigens auch die Skeptiker aus Wiesbaden, die ihr Urteil schon längst gefällt haben. Zu monumental. Aber Bauherr Ernst ist sicher, irgendwann werden die Wiesbadener stolz darauf sein, dass es da steht. Zwischenspiel mit Eberhard Weber, Frankfurt. Über den japanischen Architekten und langjährigen Freund Fumihiko Maki hat Reinhard Ernst im vergangenen Sendungen schon viel erzählt. Aber wie blickt ein Architekt auf seinen Kollegen? Hier kommt Hans-Peter Gresser ins Spiel. Der Wiesbadener Architekt mit 40-jähriger Erfahrung ist auch im Ausland tätig gewesen. Vor kurzem erschien sein schwergewichtiges Werk Hausaufgaben, in dem Gresser seine Ansichten in Text und Bild vermittelt. Herr Gresser, Sie haben Fumihiko Maki kennengelernt. Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht?
Der Herr Maki war einmal bei mir hier im Büro. Und ich kenne den Herrn Maki als Architekten schon seit 1985. Von meiner ersten Japan-Reise. Ich war übrigens 5-mal in Japan, habe dort auch gute Freunde, die auch Architekten sind. Mit denen habe ich auch viele Sachen bereist. Und da habe ich ein Haus von dem Herrn Maki gesehen in Tokio. Das ist das Spiral House, das Spiralhaus. Und dann habe ich ihn hier bei mir im Büro gehabt. Und der Herr Maki ist ja jetzt 95 und der hat hier gesessen. Und es ist ein sehr ernster Mann, ein sehr ruhiger Mann, ein sehr ernster Mann, mit dem ich mich sehr intensiv auch über japanische Architektur unterhalten habe, obwohl er ja ein weitgereister Mann ist, hat er auf mich einen sehr kompetenten und überlegenen, aber trotzdem sehr bescheidenen Eindruck gemacht.
Was macht Maki aus? Welche Ideen vom Bauen hat er verfolgt? Welche Prinzipien?
Herr Maki ist 1928 in Tokio geboren. Und hat dann Architektur studiert bei einem Herrn Kenzo Tange. Kenzo Tange war ein sehr berühmter japanischer Architekt, der auch die Olympiade mitgebaut hat, damals in Tokio. Und ist dann nach Amerika gegangen, nach dem Teilstudium, was er gemacht hat. und hat in Amerika weiter studiert und hat auch in Amerika gearbeitet bei SOM, das ist auch ein berühmtes Büro, Skidmore, Owings und Merrill heißen die, und war dann auch bei einem anderen Rechnungsarien und hat dann auch unterrichtet dort und hat dann natürlich sehr viel auch westliche Architektur kennengelernt. Und Herr Macki versucht in meinen Augen den östlichen Geist, der in der Architektur ist, ohne ihn nachzuahmen, mit westlicher Kultur in Einklang zu bringen. Sozusagen eine Symbiose, eine Synthese zu finden. Und er macht, ist ein sehr moderner Architekt, der aber trotzdem, wie das auch in dem Sparrow House zu sehen ist, seine Bezüge hat zur Umwelt, zum Urbanismus. Und das Büro, das hat jetzt ein Büro mit 45 Leuten, versucht immer, die westliche Architektur nicht von einem Stil her zu betrachten, sondern von den Inhalten. Die schreiben zum Beispiel das Büro, was machen wir zuerst, wenn wir ein Projekt angehen? Wir beschäftigen uns mit dem Bauplatz, mit dem Raum, mit Space, ja? Und versuchen den Raum zu ergründen, der um uns herum ist, und versuchen aus diesen Elementen eine Lösung zu finden für das Gebäude, von der Funktion, vom Material, von dem Umfeld. So nähern wir uns einem Gebäude.
Da Sie gerade von dem östlichen Geist gesprochen haben, was ist denn dieser östliche Geist? Erklären Sie uns das bitte.
Ja, der östliche Geist ist, so wie ich das verstehe, es gibt drei Dinge, was mir an Japan sehr sich beeindruckend macht. Das sind die Gärten, dann gibt es die Töpferei und natürlich dann auch das, was aus der Töpferei, so wie ich das sehe, sich entwickelt ist, das Sie angesprochen haben, das Wabi-Sabi. Nicht Wasabi, das ist der Senf, sondern Wabi und Sabi. Das ist eine ästhetische Haltung. Und es gibt die Architektur.
Erklären Sie bitte Wabi-Sabi als ästhetische Haltung, wie die sich zeigt in der Architektur.
In der Architektur eben ein wesentlicher Gesichtspunkt ist, dass es schnörkellos ist. Es gibt in der Wabi-Sabi-Architektur keine Verzierungen. Das gibt es nicht. Also man kann ein Gebäude nicht durch Verzierung anreichern, das gibt es nicht in dieser Haltung, in dieser ästhetischen Haltung, die kommt aus sich selbst heraus und tritt eben durch Bescheidenheit, durch Unvollkommenheit, und das ist das ästhetische Besondere daran, was wir ja in der westlichen Architektur nicht kennen. Bei uns muss ja alles perfekt sein, da ist es eben nicht perfekt. Das ist der ästhetische Genuss und die ästhetische Komponente.
Das Unvollkommene.
Ja, das Nicht-Perfekte.
Das Nicht-Perfekte.
Ja.
Wenn wir uns jetzt diesen Bau in Wiesbaden angucken, von Fumihiko Maki, jetzt gleich mal eine Frage. Wo sehen Sie das Nicht-Perfekte?
Das kann man da an dem Bau jetzt so nicht sehen. Hier waren ganz andere Gesichtspunkte wichtig. Zum Beispiel, wie fügt sich das in das Stadtbild ein? Und was ist eigentlich das Stadtgefüge von Wiesbaden? Was ist die Grammatik, die städtebauliche Grammatik von Wiesbaden, und wie fügt sich das in diesen Kontext ein?
Und was hat Maki dazu gesagt?
Maki hat dazu gesagt, dass er sich sehr viel Mühe gegeben hat, den Stadtgrundriss zu analysieren, und hat Elemente aus diesem Stadtgrundriss, wie er jetzt dort im Einzelnen vorgefunden ist, in das Gebäude implantiert. Und das sind dann zum Beispiel Proportionen. Man muss dazu wissen, an dieser Wilhelmstraße stoßen zwei Stadtgrundrisse oder Ideen von Stadtgrößen zusammen. Einmal ist Wiesbaden ja eine Gartenstadt, wie hier, das ist ja die Gartenstadt, und eine Raumstadt mit Plätzen, Alleen und Avenuen und so. Und das ist einmalig in der Bundesrepublik, dass beide zusammen sind. Und die sind im Krieg glücklicherweise nicht zerstört worden. So ist das alles auf uns herübergekommen. Und diese Wilhelmstraße, die liegt genau an der Nahtstelle zwischen der Raumstadt und der Gartenstadt. Und da die Gartenstadt ist dadurch charakterisiert, also Wilhelmstraße, dass sehr viele einzelne Villen auf der einen Seite sind und auf der anderen Seite ist eine geschlossene Bebauung. Und diese Nahtstelle, die hat er in seinem Gebäude verarbeitet. Ich sage auch noch gleich was dazu. Nämlich, dass er die Proportionen der Villen aufgenommen hat, indem er das Gebäude gegliedert hat in zwei Teile. In zwei weiße Kuben, und da gibt es einen sehr netten Spruch von Goethe über den Ginkgo-Baum. Und der endet, dieses Gedicht über den Ginkgo-Baum von Goethe endet zum Schluss, dass ich zwei in einem bin. Und das ist genau das. Das Gebäude ist zwei in einem. Ja, also der hat versucht jetzt in diesem Gebäude, in diesem Gebäudekomplex kann man ja fast sagen, den Stadtgrundriss zu implantieren oder zu vereinnahmen und dadurch eine Einfügung vorzunehmen. Bis hin, dass er die gegenüberliegende Straßenzeile, die sich ergliedert in mehrere Häuser, wieder in seinem Gebäude abgebildet hat durch eine Fuge.
Ja? Fuge heißt was? Wie soll man sich das vorstellen?
Das muss man sich vorstellen, dass wir zwei Gebäudekuben hier haben, die weiß sind, und in der Zwischenzeit ist Luft und die ist gesetzt durch ein kleines pavillonartiges Gebilde, ja? Als Scharnier sozusagen.
Und damit verweist er auf
die gegenüberliegende Straßenseite, weil er die Proportion dieser Fuge genau übertragen hat von der gegenüberliegenden Bebauung der Straßenseite, von einem Haus. Dann hat er die Höhen aufgenommen, die Gebäudehöhen. Die Gebäudehöhen der umliegenden Villen entsprechen dem, was er dort erarbeitet hat. So, das sind erstmal das äußere Gerüst. Das innere Gerüst ist ein Atrium. Ein Innenhof. Er hat implantiert in das Gebäude ein Atrium. Dieses Atrium hat der Herr Ernst bespielt mit einem Skulptur von Shilida und einem japanischen Ahornbaum. Die hat er ja platziert dort in dem Innenhof, sehr geschickt gemacht, um einen Willkommensgruß sozusagen ausstrahlen zu können. Man kommt ja in das Gebäude rein, sehr offen, und dann ist dieses Atrium eigentlich der Willkommensgruß, ja. Und er empfängt den mit einer Plastik von Shilida und mit einem japanischen Element, diesem japanischen Ahornbaum. Ansonsten ist das ein sehr offenes Gebäude, wo sich Raumgruben drumherum ansiedeln. Und im Erdgeschoss sind natürlich auch öffentliche Bereiche, sodass ein Innen und Außen sich miteinander verzahnt. Das ist ein Café dort, das sind Shops und dann ist auch eine öffentliche oder halböffentliche große Versammlungssaal. Und dann geht man über eine Treppe in Ausstellungsräume und kommt in das erste Obergeschoss und dreht immer um den Innenhof sich herum und hat immer wieder Ausblicke auf die Stadt Wiesbaden.
Für, sagen wir mal, wahrscheinlich die meisten oder sagen wir für viele Wiesbadener fällt der Bau ja optisch heraus. Das ist irritierend für manche. Was Sie erzählt haben, was Sie erklärt haben, das ist sehr einleuchtend. Ist aber, wenn man das nicht weiß, dann kann man nicht von selbst darauf kommen. Ja. Was würden Sie in einem solchen Fall vorschlagen? Also wie erklärt man den Wiesbadenern die Bedeutung des Gebäudes? Weil wenn man das sagt, also ganz wichtig und ganz berühmter Architekt, Pritzker-Preisträger, Pritzker-Preis ist ja sowas wie der Nobelpreis für Architekten, wird ja im Allgemeinen gesagt. Ja. Also bedeutender Mann, das will man ja gerne glauben. Aber wenn man diesen Bau sieht und irritiert ist, dann ist es eine Behauptung. Wie können Sie das jemandem nahebringen, der da skeptisch ist?
In Wiesbaden ist das sehr schwierig. Die Wiesbadener sind ja ein bisschen verkitscht, wenn man ehrlich ist. Also ich habe mal einen Lehrer gehabt, das war der Professor Benisch, der die Olympiade in München gebaut hat. Der hat immer gesagt, nein, in Wiesbaden, das ist zu gemütlich. Ja. Der hat immer gesagt, also wenn Sie es gemütlich haben wollen, müssen Sie sich eine Katze kaufen, ich habe zwei. Und das ist, Wiesbaden ist ja nicht eine moderne Stadt oder sowas. Wir können ja nur froh sein, dass es eben auch moderne Architektur gibt aus den 30er Jahren in Wiesbaden von dem Architekten Lehr, nachdem die Architekten ja auch ihren Preis benannt haben. Oder Mies van der Rohe hat hier gebaut oder noch andere bekannte Architekten neben den Architekten des Historismus. Wiesbaden ist ja nur eine Stadt des Historismus. Der Historismus, den mag man oder mag ihn nicht. Also für mich als modernen Architekten ist das ziemlich kitschig. Das ist eine aufgetragene Architektur aus verschiedenen Jahrhunderten, ein Eklektizismus, eine Vermischung und hat eigentlich nichts mit einer modernen Baukunst zu tun. Und das war ja dann nach dem Ersten Weltkrieg war das auch vorbei. Aber bis Kaiser Wilhelm II., ich nannte das immer eine Rauschebad-Architektur, das prägt nun die ganze Stadt. Und die Wiesbadener auch, gehen Sie mal ins Kurhaus, gehen Sie ins Theater, die sind ja alle von Goldlametta überblendet, die Wiesbadener, und haben eigentlich wenig Gefühl für moderne Architektur, weil es sie hier auch kaum gibt. Insofern ist das für einen Wiesbadener schon schwierig zu erklären.
Also ist es eine kühne Tat gewesen, dieses Museum dort zu implantieren?
Ja, oder zu addieren, ja.
Zu addieren oder auch die Erlaubnis dazu zu erteilen, ist das nicht?
Ja, das ist natürlich
eine tolle Sache.
Ja, das ist natürlich auch sicherlich ein bisschen dem Namen geschuldet. Herr Macki ist ja kein unbekannter Architekt. Insofern hat er da hier nun auch eine große Zuneigung bekommen, auch von dem Architektenbeirat hier, weil es ein bekannter Mann ist. Und es ist halt eine sehr reduzierte Architektur. Es ist eben, wie ich sage, Wabi-Sabi, keine Schnörkel, keine Verzierung, nur aus der eigenen Struktur heraus wird die Gestalt gebildet. Und so ist das ja hier auch. Der Stein, Wiesbaden hätten lieber einen anderen Stein gehabt, die Denkmalpflege, ein Beige, die wollen immer Beige. Ja? Ein weißer Stein, der kommt ja aus Vermont, aus Amerika, dieser Stein, der sehr gut verarbeitet ist. Da sind ja die Ecken nicht geklebt, sondern es ist aus einem Stein ist so eine Ecke gemacht, damit das als der kubische Geist besser zum Vorschein kommt. So, und diese reduzierte Architektur, finde ich, fügt sich wunderbar ein in das Grün, in die Umgebung dort, weil sie auch so von den Proportionen bescheiden ist, zurückhaltend. Ja, sie ist ja nicht auftrumpfend.
Es ist schön, dass Sie das Beispiel des Ginkgo genannt haben.
Ginkgo.
Denn damit kann sich dann jeder anfreunden. Ja. Zwei Seiten, unterschiedliche, die aber zueinander finden und zusammengehören.
Ja, zwei in einem bin. Das passt da sehr gut.
Und das kann alle skeptischen Wiesbadener versöhnen.
Ja, das glaube ich auch, weil das eine gute Metapher ist.
Was finden Sie denn besonders gut gelungen an diesem Museum, an dem Bau?
Einmal, das hängt mit dem Herrn Ernst zusammen, die präzise handwerkliche Ausführung, was den Herrn Ernst bald zum Weißglut bringt. Weil ich kenne den ja nur auch als Bauherr und der achtet ja auf jede kleine Fuge, auf jedes Fitzelchen ist da hinterher und das hat er ja auch bei diesem Bau gezeigt. Wenn Sie durch den Bau gehen, dann sehen Sie überall blaue Punkte, das sind alles so Masken, wo überall noch was zu machen ist, dran hängt. Das heißt, die hohe Präzision des Gebäudes, das entspricht ja auch dem Inhalt. Ja, die japanische Architektur ist ja eine glasklare Architektur und wenn ich einen solchen Anspruch habe und es kommt ja der Geist dieser japanischen Architektur in diesem Gebäude zum Vorschein, dann muss es auch im Detail so sein, wie die Japaner sind. Die Japaner, die Häuser eben aus dieser modularen Bauweise, sind im Detail ja unübertroffen. Wenn Sie sich japanische Häuser angucken, dann sind die im Detail her, da können Sie jedes Detail studieren, ob das diese Shoji sind, diese Schiebewände, oder ob das Details sind, wie ein Pfosten auf einem Stein steht. Ist das eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Detail und diese Detailgenauigkeit, die findet man in diesem Gebäude wieder.
Also Herr Ernst ist kein Anhänger des Wabi-Sabi, des Unperfekten.
Das weiß ich nicht, da habe ich mich mit ihm noch nie drüber unterhalten.
Es ist ja bewundernswert. Er vertritt diesen Perfektionismus und hat eine Idee und eine Vorstellung und die verfolgt er, was wirklich bewundernswert ist.
Ja, und was ihn manchmal selbst an den Wahnsinn bringt.
Hans-Peter Gresser, vielen Dank.
Bitteschön.
Hier noch einmal das wichtige Datum. Am 23. Juni wird das Museum Reinhard Ernst eröffnet. Die Blaue Stunde gratuliert herzlich. Die Gespräche mit Ernst und Gresser können Sie gern nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Und zum Schluss noch ein Kulturtipp. Im Kunsthaus ist derzeit eine Ausstellung mit Werken des Wiesbadener Malers Otto Ritschel zu sehen. Es sind Bilder der späten Jahre, 1960 bis 1976. Warum man diese Ausstellung unbedingt sehen sollte, sagt ein berufener Sammler, Reinhard Ernst.
Ja, man muss erst mal sagen, dass Otto Ritschel total, ich sag mal, im Hintergrund verschwunden ist. Er hätte viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Seine Werke sind zum Teil wunderbar. Ich selbst habe einige davon und ich bin begeistert. Und ich bin ja selbst hier auch in dem Otto-Ritschel-Verein. Das heißt also, ich bin selbst auch jemand, der wirbt dafür, dass man Ausstellungen von ihm sich ansieht. Und was hier passiert, finde ich sehr gut. Ich kann mich erinnern, ich werde an einem Abend auch, haben wir eine Podiumsdiskussion, wo wir über Ritschel und abstrakte Kunst reden. Das wird mir viel Spaß machen, weil man muss dazu sagen, er kommt hier aus Wiesbaden oder hat hier lange Jahre gelebt. Und er wird heute wirklich sagen, unter seinem Wert gehandelt und er wird auch nicht als der Künstler angesehen, der er eigentlich ist. Er war ein großer Künstler.
Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Song für Reinhard Ernst. Es ist eins seiner Lieblingsstücke. Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?